meinem Podcast Stronger Than You, heute mit dem Gast, The Prep Coach, Valentino Peluso. Ich freue mich sehr, lieber Valentino, dass du dir die Zeit genommen hast und heute mit uns ein bisschen über die Bikini-Klassen sprechen wirst.
Freut mich sehr, danke für die Einladung, Jasmin. Das ist mir immer eine Ehre, wenn ich irgendwo eingeladen werde und über meine Lieblingsthemen sprechen darf.
Ja, total gerne. Ich habe dich ja auch tatsächlich durch einen Podcast überhaupt gefunden und kennengelernt. War sehr angetan auch von deinem Approach, den du so hast für die Mädels und sehr, sehr spannend. Und dann habe ich dich tatsächlich ja auf einem Wettkampf dann mal gesehen, erkannt an dem T-Shirt, da stand The Prep Coach drauf und ich habe gesagt, na Moment, ist das nicht der? Das ist er doch. Und da hattest du auch selbst noch Athleten am Start, weiß ich noch, und hast dir trotzdem Zeit genommen tatsächlich, die waren kurz vor der Bühne und dann haben wir noch mal ein bisschen gequatscht, ja.
Ja, es hat mich sehr gefreut. Das ist interessant, jetzt bei den Wettkämpfen erkennen mich viele Leute dann wegen dem Podcast und sprechen mich dann wegen dem Podcast an. Das ist schon cool.
Du wirst wahrscheinlich oft angesprochen, ne?
Ja, es geht. Also, ja, ich bin jetzt nicht so, wie ich sagen, bekannt, aber in der Szene, ne, wir haben eine kleine Bubble, würde ich sagen. Und man kennt, wenn man ein paar Wettkämpfen war, dann kennt man so die Leute. Das ist wirklich nur eine kleine Family, würde ich sagen.
Total, ja. Was ich auch besonders finde bei dir und auch bei deinem Team ist, dass ihr ja so ein bisschen so ein All-In-Team seid, ne? Deine Frau ist ja auch mit an Bord sozusagen.
Genau, sie macht das Styling, ja. Make-up und Styling. Und dann haben wir halt noch die Niki, die auch mit mir die Podcasts macht. Sie ist ja auch Coach bei uns im Team, macht das Gleiche wie ich. Und dann haben wir halt noch mit Amy und der Nastja noch die Posing-Coaches, die halt die Bikini-Klasse abdecken. Genau, und so ist unser kleines Team aufgebaut.
Ja, also da dreht sich auf jeden Fall, glaube ich, sehr viel auch einfach ums Bodybuilding und genau bei dir in der wahrscheinlich auch in der Familie so ein bisschen, ne, untereinander mit deiner Frau, die das halt dann auch so super macht. Ist sie dann bei vielen Wettkämpfen mit dabei oder wie plant ihr das so?
Wir machen es eigentlich erst seit kurzem zusammen. Also sie hat jetzt ihren Job gekündigt, letztes Jahr genau, und hat im August dann bei mir angefangen zu arbeiten, da ich einfach Unterstützung gebraucht habe, auch wegen der Buchhaltung, Organisation. Und eben das Styling, Make-up, das kann sie sehr, sehr gut. Ja, und deswegen, es war unsere erste Saison zusammen. Sie war bei vielen Wettkämpfen auch mit dabei und hat sehr, sehr gut geklappt. Macht auch Spaß, weil, ja, davor war ich halt immer alleine unterwegs und habe halt die Familie daheim gelassen. Und jetzt verbringen wir halt so mehr Zeit zusammen. Also das stärkt auch die Beziehung.
Das glaube ich dir. Ich glaube, das schweißt auch nochmal ganz anders zusammen, ne? Und das Mitfiebern, sie fiebert ja wahrscheinlich auch mit, kennt die Mädels auch alle. Und das ist dann auch was Besonderes, ne?
Ja, das ist, das macht auf jeden Fall Spaß. Ihr macht es auf jeden Fall auch sehr viel Spaß und ja, freut mich, dass wir das da zusammen machen.
Ja, sehr schön. Ja, ich erinnere mich auch dran, ich habe sie auch kurz gesehen und sie hat auch die Mädels super gestylt und geschminkt. Ich glaube, das war jetzt in Frankfurt gewesen auf der Dennis James und da hattest du zumindest, also im Bikini-Mädels hattest du auch, glaube ich, Men's Physik, den Marius meine, ich hatte ich auch gesehen. Und eine Figurathletin hattest du. Wie viele Athleten hattest du da? Weißt du das? Du weißt es auf jeden Fall.
Das war die Nastja, die Steffi, die Patricia, die Figurklasse startet. Und dann hatten wir den Marius, genau, der Demenzphysik gemacht hat. Unser Junior, sag ich immer. Ja. Also waren 4 Athleten, waren es, genau.
Ja, und das ist wahrscheinlich auch nicht so easy, das alles zu koordinieren, ne? Wer geht wann hoch und wer muss wann wie Wasser trinken und so. Das ist ja schon auch eine Leistung auf jeden Fall. Wart ihr dann mit mehreren Betreuern da oder wie macht ihr das?
Ja, wir sind meistens mit mehreren Betreuern da. Also ja, zum Beispiel, viele haben ja dann auch ihren Freund dabei zum Beispiel oder eine gute Freundin. Und wenn die halt ein, zwei Mal dabei waren, dann wissen die ja, wie das abläuft. Im Endeffekt kann man jetzt Backstage ja auch nicht mehr krass viel machen für den Athleten, außer beruhigen und so ein bisschen organisieren, dass der Athlet halt einfach entspannt ist. Aber meistens haben wir mehrere Betreuer dann, ja.
Ja, ich glaube, das ist auch viel wert, einfach das Mentale, das in sich ruhen vom Wettkampf und genau, wahrscheinlich auch vor allem, wenn man das zum ersten Mal macht, ist das ja schon doch sehr aufregend alles, ne? Was passiert da und man will irgendwie auch nicht verpassen, weil man es hochgeht, man will sich aber auch nicht so früh fertig machen und so, das ist schon immer auch nicht so easy, ne?
Und, ist nicht einfach.
Und du bist auch ein sehr ruhiger, ausgeglichener Mensch, glaube ich. Ich glaube, das strahlt wahrscheinlich dann auch auf die Athleten ab. Die freuen sich sicherlich immer jedes Mal, wenn du auch mit dabei bist, ne? Das ist schon viel
wert. Ja, ich bin vielleicht nach außen hin, erscheine ich dann ruhig, aber innerlich bin ich dann schon sehr aufgeregt.
Ah, okay, das wird sehr, sehr ruhig. Das ist sehr interessant. Ja, sehr
cool. Also das wird sich, glaube ich, nie ändern. Ich weiß jetzt nicht, ob sich es irgendwann ändern wird. Ich dachte, es geht mit der Zeit vielleicht weg. Aber immer wenn mein Athleten auf der Bühne bin ich schon sehr aufgeregt. Also ich kann eigentlich nichts machen, also ich kann denen in dem Moment ja nicht mehr helfen. Die Arbeit ist ja für mich als Coach getan. Aber man fiebert halt so mit, weil du kriegst ja die ganze Vorbereitung mit, die ganzen Struggles. Und es ist halt, es ist ja auch ein Teil meiner Folge oder meiner Arbeit. Und ja, da fehlt man halt schon sehr, sehr viel mit.
Das stimmt, genau. Wir können auch noch mal ganz kurz noch mal für die Leute, die natürlich dich vielleicht noch die Vergangenheit noch nicht so gut kennen. Du bist ja auch nicht nur Coach, Vollzeit, Vollblutcoach, sondern auch Selbstathlet tatsächlich, ne?
Ja.
Genau. Magst du noch mal so ein bisschen ganz kurz über deinen Werdegang so ein bisschen zusammenfassen? Seit wann
Ja.
liebst und lebst du Bodybuilding und wie bist du da so rangekommen überhaupt so von deiner Vergangenheit? Wann hast du zum ersten Mal das Eisen kennengelernt und all diese Dinge, ne?
Ja, also es ist eine lange Geschichte. Ich bin jetzt ja, wir haben schon voll geredet. Ich bin jetzt 35, werde jetzt im April 36. Also, du hast schon gesagt, ich bin alter Hase. Ich sehe mich jetzt nicht als alten Hasen, weil da gibt es ja viel, viel ältere Vorbereiter. Ja, aber ich mache den Sport schon lange. Also, ich habe mit circa 14 Jahren angefangen, daheim zu trainieren, die ersten 2 Jahre, weil ich halt für Fußballspielen so ein bisschen Muskel und Kraft aufbauen wollte, einfach in den Zweikämpfen. Und dann damals da, also vor 20 Jahren sprechen, da gab es halt noch nicht jetzt Instagram, YouTube und so weiter. Dann bin ich halt in die Bücherei und habe mir halt Bücher geholt. Über Ernährung, über Training. Habe das dann so umgesetzt, habe mir ein paar Hanteln besorgt und habe so losgelegt und gemerkt so, wow, okay, das funktioniert ja. Also ich baue wirklich Muskeln auf. Das fand ich so faszinierend, dass man den Körper so verändern kann. Und da habe ich also 2 Jahre daheim trainiert und irgendwann wurden die Gewichte immer schwerer und schwerer. Und dann haben meine Eltern auch gesagt, okay, jetzt wird es mal Zeit, dass du hier rausgehst. Und dann bin ich ins Fitnessstudio gegangen mit
Hattest du
16
denn
und
Vorbilder gehabt damals, als du das ganz alleine in Eigenregie gemacht hast? Oder hast du das, gab es da so bestimmte Personen, die dich inspiriert haben? Ich meine, du hast ja recht, das war gar nicht so präsent mit Social Media, das ist ja
gar nicht. Ist
erst
ganz
jetzt, ne?
lustig. Also ich hatte nicht wirklich eine Inspiration. Also die erste, ich weiß noch, die ersten Bodybuilding-Videos, die ich gesehen habe auf YouTube, das war von Ronnie Coleman.
Ach, der ist
Und ich
ja
war
der
halt
Wahnsinn.
damals, ja, ich war da grün in den Ohren, also ich hatte noch keine Ahnung. Ich dachte, das konnte man natural erreichen und habe das so nachgeeifert, habe halt so ein bisschen nach seinem Stil trainiert, weil ich halt einfach echt keine Ahnung hatte damals. Und ja, das war so mein, was war der Vorbild? Das war so ein bisschen Inspiration, so dieses Hardcore-Training mit den Hanteln. Hat auch gut funktioniert. Also es hat am Anfang wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Hat sich jetzt über die letzten 15 Jahre so ein bisschen verändert, mein Training. Ja, und dann mit 20 Jahren habe ich dann mich entschieden, in die Fitnessbranche reinzugehen. Also ich sage, komm, das macht mir so viel Spaß. Ich habe auch voll viel gelesen, Foren etc. Es hat mich einfach so interessiert. Also der ganze Tag, meine Gedanken haben sich nur darum gedreht. Und Ernährung hat mich auch immer sehr interessiert. Dann habe ich damals mit 20 Jahren habe ich die Trainerlizenz gemacht. Das braucht man, damit man im Fitnessstudio arbeiten kann. Habe ich im Fitnessstudio nebenher gearbeitet, habe dann eine Physiotherapie-Ausbildung gemacht, habe sie aber nicht abgeschlossen, habe sie abgebrochen. Danach Ernährung studiert, das abgeschlossen und dann habe ich praktisch die letzten 15 Jahre eigentlich im Fitnessstudio, in verschiedenen Fitnessstudios gearbeitet und meistens als Ernährungsberater, als Trainer. Habe dann in der Zwischenzeit halt verschiedene Lizenzen gemacht und dann vor 7 Jahren habe ich angefangen, nebenher ja Coaching anzubieten. Und meine damalige Inspiration oder Vorbild war mein Coach. Also ich habe damals eine Wettkampfvorbereitung gemacht, 2015 bei der GmbF. Und der Coach, den ich da hatte, der kam aus Amerika, aus Kalifornien. Und da habe ich halt das erste Mal Online-Coaching live miterlebt, wie das ist.
Ja, cool.
Und es hat
Bei wem
extrem
warst
gut
du da?
funktioniert. Das war beim, das, den kennst, den kennen die Leute wahrscheinlich nicht, bei Brad Loomis. Das ist einer der Coaches von 3DMJ. Und 3DMJ vielleicht sagt dir was, Eric Helms, Dr. Helms.
Ja, doch, doch. Ja.
Ja,
Also ganz
der,
bekannt sind ja auch diese
genau.
alten Dave und dann gibt es ja Body by O, das sind diese, die ja schon, was weiß ich, wie viele Jahre da auch Profis produziert haben. Ne? Aber klar kommt
Ja.
das ursprünglich so ein bisschen gefühlt alles aus Amerika natürlich, ne?
Die
Was
sind
hattet
uns ein
ihr da
bisschen
für einen
voraus.
Approach gehabt? So Meal Plan, Bro Science, wie war das so? Also,
Sehr, sehr,
wie lange
sehr
jetzt wirklich?
wissenschaftlich.
Ja.
Ich bin auch damals durch dieses Team, also eigentlich über YouTube damals. YouTube kam ja so 2012 hoch. Das ist auch noch ganz kurz in der Story. Mein erster FIBO war 2012 in Essen. Damals gab es keine YouTuber, da gab es nur Bodybuilder. Ich bin reingelaufen, habe den als erstes Lee Priest getroffen. Es gab nur Bodybuilder. Das Jahr danach ging es dann los mit YouTube und dann habe ich halt über einen YouTuber aus Amerika dieses Team entdeckt, habe gesehen, wie wissenschaftlich die arbeiten. Das hat mich mega interessiert. Und da bin ich dann von der Bro Science Schiene, kann man sagen, weggekommen und bin in diese wissenschaftliche Schiene reingegangen. Was man jetzt aber nicht falsch verstehen sollte. Also Wissenschaft bedeutet jetzt nicht, dass wir nur Theorie machen, sondern es das heißt immer, wir haben schon eine Basis an an Wissen, ja, und natürlich zählt die Erfahrung und auch das selber, also die Praxis auch als Coach, zählt immer mit dazu.
Total, ja.
Genau, und ja, das war, also wir hatten Markus und wöchentliche Check-ins, das fand ich auch immer ganz cool, hat mir mal ein Video gesendet. Also jedes Check-in bekam ich ein ausführliches Video.
Finde ich sehr toll, habe ich persönlich auch bei meiner Trainerin. Ich kriege auch immer ein Video-Feedback. Ich finde, das ist ein Riesenunterschied, ne?
Ja, das ist mega. Also wo bist du, bei welcher Trainerin?
Ich bin tatsächlich, die sind also ursprünglich aus Irland gewesen, Team Accomplish, und die sind dann, wie viele, nach Dubai ausgewandert, also aktuell in Dubai, und die haben es aber schon von Tag 1 so gemacht. Ich habe immer ein Formular bekommen, jede Woche, habe ich immer noch, und kriege dann immer eine Videobotschaft jede Woche, und ich finde, das ist ein unfassbar viel wert, ne? Also und
mega.
Auch natürlich die strengen Anpassungen, ne? Dann jetzt, wenn man dann später quasi in die Prep geht, dann haben wir das sogar zweimal die Woche gehabt, mit auch ne, Posing-Videos, und ich glaube, du schickst ja auch immer Videobotschaften an deine Mädels.
Das ich mache das auch so lustig. Ja, ich mache gegen Ende auch immer zwei Check-ins. Das
ist sehr toll auch tatsächlich, sehr effektiv. Ne? Man fühlt sich auch als Athlet sehr gut betreut und irgendwie aufgehoben. Und ein großer Teil, finde ich, auch neben diesem ganzen wissenschaftlichen und aber auch der Erfahrungswerten, ist ja auch die mentale Unterstützung dabei. Ne? Und ich finde, das kommt dann ganz anders rüber. Und du bist ja auch sehr mit Herzblut dabei. Ne? Du bist ja einfach... du brennst ja dafür, und dann ist es natürlich auch so, dass man, wenn man jemanden hat, der da so fest an den Sport und auch vielleicht an einen selbst glaubt, das ist natürlich für einen Athleten nochmal eine ganz andere Motivation. Ne? Man fühlt sich da ganz anders eingebunden und aufgehoben. Ja.
Ja,
ist natürlich aufwendig. Du arbeitest aber sehr viel, so habe ich das auch mitbekommen. Ne? Du bist halt quasi, wie viele Stunden arbeitest du am Tag? Willst du es mal verraten?
Also heute kann ich, das ist vielleicht heute nicht so ein klassisches Beispiel, weil ich bin gerade in der Prep und hatte seit einer Woche habe ich so ein bisschen Schlafstörungen, und heute Morgen bin ich um 4 Uhr aufgewacht, konnte nicht schlafen, seit komm, jetzt fange ich an zu arbeiten. Aber in der Regel arbeite ich so, ich stehe meistens um 6 Uhr auf, mache mir meinen Kaffee, nehme meine Subs, und um 6.30 Uhr stehe ich dann unten im Büro. Also mein Büro ist praktisch unten im Untergeschoss, wo ich gerade hier auch recorde. Und da fange ich dann an zu arbeiten. Also ich die ersten 3 Stunden des Tages intensiv arbeiten, dann frühstücken und dann nochmal intensiv arbeiten. Also meistens habe ich so 15 bis 20 Check-ins am Tag, von Montag bis Freitag. Und das ist schon viel. Das ist viel, weil ich habe dann, ja, wie du es gesagt hast, also Video-Check-ins, das ist natürlich aufwendiger. Du guckst dir die ganzen Tabellen an, das Feedback des Kunden, was ja meistens eine Sprachnachricht ist, die Bilder, deine Trainingsvideos tue ich noch analysieren. Das ist schon viel Arbeit. Und Anfang dachte ich auch immer so, ja, ich kann nur 30 oder 40 Kunden betreuen, dann ist es vorbei. Man wird aber effektiver mit der Zeit, man wird einfach besser in dem, was man tut. Und ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt ultra viel arbeite, also nicht mehr als jetzt jemand, der angestellt ist, aber in der Wettkampfsaison, dann ist es schon hart, weil dann arbeite ich praktisch von Montag bis Sonntag durchgehend, bin dann noch auf dem Wettkampf am Wochenende, am Montag muss ich dann wieder Check-ins bearbeiten, das heißt, ich habe dann keinen einzigen Tag mehr frei, und es ist dann zweimal im Jahr, so für 10 bis 12 Wochen, das ist schon
das ist schon ein Stück.
Schon heftig, ja, ja, ja. Wenn man da keine Leidenschaft hat, dann, ja, genau.
Total, ja. Ja. Und ich glaube, das ist dann noch immer umso wertvoller, dass deine Frau da auch hinter dir steht und dann mit dir ein bisschen im Team ist, ne? Weil ich glaube,
Gott sei Dank.
Das ist super wichtig.
Ich glaube, das würden wenig Frauen mitmachen.
Ja, da hast du da auf jeden Fall eine ganz liebe Frau, die habe ich auch schon kennengelernt, das definitiv. Und ich glaube aber auch, dass immer diese Pärchen, die da so ein Verständnis haben, so ein Grundverständnis haben, dass das auch, dass es sehr, sehr gute Kombinationen sind, ne? Das sind dann sehr erfolgreich, ja, ne? Weil ich glaube, wenn man hintereinander so quasi den Rücken frei hält, ist das nochmal sehr, sehr viel wert, ja.
Absolut. Ja. Das schätze ich auch sehr.
Videoanalysen sind natürlich auch toll, ne? Das heißt, du lässt dir von deinen Coaches auch Trainingsvideos schicken?
Ja, genau. Also die kriegen auch so Standardfragen. Dann dürfen sie mir so ein persönliches Feedback noch senden als Sprachnachricht. Ich habe auch ein paar Athleten, die schicken mir eine Videobotschaft. Finde ich auch immer ganz cool. Und dazu halt die Trainingsvideos, die halt optional sind, also muss man nicht immer machen. Und die Tabellen halt ausfüllen. Die Tabellen sind halt, ich denke, es machst du ja auch so ein paar Biomarker, wie zum Beispiel Gewicht und Schlaf, Hungergefühl, Verdauung, ne, solche Geschichten. Es ist halt, wenn man es jetzt vergleicht mit einem Personal Training, so das klassische Personal Training, ist was ganz anderes. Also man lernt wirklich den Kunden kennen mit der Zeit. Also man lernt wirklich den Menschen kennen mit der Zeit. Und es ist schon viel, viel komplexer, als die meisten denken, so ein Online-Coaching. Also es ist nicht nur Trainingspläne schreiben.
Ja, wenn man es richtig macht. Ne? Es gibt natürlich auch Coaches, die einfach nur ein Okay oder Top schicken. Das gibt's auch natürlich. Ne? Es funktioniert vielleicht auch für manche.
Kenne ich.
Ne? Ja, ja. Muss nicht, also das ist halt immer unterschiedlich. Ne? Also für mich würde es zum Beispiel gar nicht funktionieren. Ich bin aber auch so sehr, ja, auch wie du, ein bisschen wissenschaftlich unterwegs. Ne? Und das interessiert einen schon. Ich habe sogar eine Zeit lang dann mal Salz getrackt und so weiter. Ne? Und ich glaube, je mehr Daten man hat und je länger man das macht, umso besser und erfolgreicher kann es auch werden. Ne? Weil so gerade als Frau, wenn auf einmal das Gewicht von einem Tag auf den anderen irgendwie hoch ist oder runter ist, ne, dann macht man sich da schon Gedanken. Und wenn man aber weiß, ne, mein Coach guckt immer so ein bisschen, wo ist, habe ich vielleicht einen Zyklus, wurde salzreich gegessen, hatte ich ein schweres Beintraining, ne, dann ist es nochmal was ganz anderes. Da einfach je mehr man weiß und je länger man seine Kunden kennt, umso eher kann man das natürlich auch einordnen.
Genau, du lernst irgendwann die Kunden, also ich habe bei mir Athleten, die zum Beispiel die Valeria habe ich jetzt seit, wir arbeiten jetzt seit über 4 Jahren zusammen, die muss nur A sagen, ich weiß schon, was los ist. Also das ist, nach so vielen Jahren kennst du halt wirklich die Leute so gut. Und das ist natürlich super, weil dann ist die Zusammenarbeit halt erfolgreicher. Ich finde es auch schade, wenn man dann alle 6 Monate zum Beispiel den Coach wechselt. Also wenn man dann einen Coach hat, wo man zufrieden ist, dann sollte man den auch ein bisschen Zeit geben können, dass er dich auch kennenlernt.
Auf jeden Fall.
Ich das ist schon wichtig.
Auch nur dann effektiv tatsächlich. Ne? Also je länger man sich kennt, umso mehr man sich auch vertraut, ne? Gerade in der Vorbereitung, in der Wettkampfvorbereitung, ist es so, dass man ja irgendwann blind vertrauen muss, ne, weil man, also zumindest ich als Athletin, ich habe dann am Ende gar nichts mehr gesehen, weil ich wusste nicht mehr so, bin ich dünn genug, habe ich überhaupt noch Muskeln, habe ich keine Muskeln mehr, muss ich noch dünner werden und so, und ich habe das im Nachhinein, werde ich nie vergessen, da habe ich meine erste Vorbereitung gemacht dann und danach dann quasi so ein bisschen, natürlich hat man dann zugenommen, aber so minimal eigentlich, wenn man ehrlich ist und sich die Fotos anguckt. Und ich habe dann jetzt nach einem Jahr später, habe ich mir nochmal die Fotos angeguckt, so 3-4 Wochen nach dem ersten Wettkampf, da sah ich noch top aus und total shredded. Und ich weiß noch, dass ich gedacht habe, ich bin völlig auseinandergegangen.
Und das ist Klassiker.
Erst, zum Glück hat man seinen Coach, ne, der einem dann immer sagt, nee, ist alles, läuft alles oder das müssen wir anpassen oder das ist gut oder so. Das, man hat ja gar nicht so den Blick dafür. Ne?
Ja, das, ich habe auch deswegen einen Coach, mit dem ich seit 1,5 Jahren zusammenarbeite und das entspannt mich extrem, weil ich nicht so viel nachdenken muss, wie trainiere ich jetzt, wie soll ich mich ernähren, soll ich jetzt Cardio machen, ja oder nein. Ich mache einfach so und das entspannt mich und ja, du behältst halt die Objektivität. Also du gibst das ab, sozusagen.
Total.
Das ist halt,
ich finde, das ist so
wichtig.
Viel wert, ne?
Ja.
Dass man da blind vertrauen kann, es abgibt. Und wie findest du das jetzt in der Vorbereitung und selbst, ne, du bist ja Athlet und dann auch Coach, also wie fühlst du dich? Hast du Energie oder...
Ja, ich muss sagen, also weißt du, ich habe auch diese Vorbereitung jetzt mit einem der Gründen, wieso ich das mache, weil ich auch ein Vorbild sein möchte. Also ich finde jetzt nicht, dass man jetzt als Vorbereiter unbedingt auch auf die Bühne gehen muss, um ein guter Vorbereiter zu sein. Es gibt ja viele Vorbereiter, die noch nie auf der Bühne waren und die Besten sind, gerade jetzt, wenn wir in der Bikini-Klasse schauen. Aber guck mal, ich verlange auch von meinen Kunden, von meinen Athleten der Vorbereitung, mach dein Cardio morgens nüchtern, mach dein Me-Prep, dann Vollzeit arbeiten, dann dein Krafttraining, dann dein Posing, füll die Tabellen aus. Und genau das, was ich von meinen Leuten erwarte, mache ich jetzt auch. Das ist auch gut für mich, denke ich, weil ich dann auch wieder das nochmal selbst miterlebe und mich dann noch besser reinversetzen kann in die Person. Aber auch als Vorbild, weil ich dann sagen kann, zum Beispiel jetzt neulich hat mir eine Athletin geschrieben, oh, ich bin diese Woche so platt und so müde. Und ich so, ja, ich weiß, ich hatte jetzt auch voll die harte Woche.
Ja.
Da kann man sich so ein bisschen austauschen und so.
Total.
Ja, und ich glaube, es ist natürlich, also ich sehe mich ja mehr als Coach. Also ich bin einfach als Coach viel erfolgreicher als Athlet. Leider habe ich da jetzt nicht die Lotterie gewonnen bei der Genetik. Ich liebe aber den Sport extrem. Ich würde auch nie aufhören damit, weil es mir einfach, es gibt mir so, so viel. Auch der Wettkampfsport. Aber ich bin jetzt nicht so der Bühnentyp. Ich bin mehr so, ich liebe den Prozess, die Diät zu machen, Runde zu shredden. Ich liebe den ganzen Prozess, diese Disziplin, jeden Tag darauf hinzuarbeiten. Auch die Struggles, die man so hat. Aber ich sehe mich mal mehr als Coach. Also für mich ist immer der Athlet Nummer 1, wenn ich jetzt auch in dieser Vorbereitung merken sollte, irgendwann ist es vorbei, ich kann nicht mehr. Ich merke irgendwie, die Arbeit würde darunter leiden, dann würde ich es auch abbrechen. Also ich denke, ich werde auf jeden Fall dieses Jahr 2 Shows machen. Danach wird es ein bisschen intensiv, weil dann viele internationale Starts sind von meinen Athleten. Da werde ich sehr viel reisen müssen und da werde ich wahrscheinlich dann die Prep dann noch abbrechen. Also so 2 bis 3 Wettkämpfe sind geplant und dann nur noch Fokus auf die Athleten.
Ja, das ist auch eigentlich ein schöner Plan auf jeden Fall. Und in welcher Klasse wirst du starten?
Ich will sogar doppelt starten. Einmal in der Classic Physik und einmal in der Leichtgewicht-Klasse vom Bodybuilding in der NPC. Und das hängt ja immer davon ab, wie viele Leute natürlich starten, wie viele Klassen da sind, so irgendwo zwischen 70 und 80 Kilo. Ich denke, mein Stage Weight wird 75 Kilo sein. Und Classic auf jeden Fall, weil es, ja, das ist so für mich so das Ideal, wie es was ich am schönsten finde. Ich muss aber auch ehrlich sagen, hätte ich die Genetik, so ein schwerer Bodybuilder zu sein, dann hätte ich es natürlich gemacht, aber ja, die Veranlagung ist nicht da.
Ich kenne ja deine Bilder auch so ein bisschen von Instagram und du hast ja schon doch auch ordentliche Beine, ne? Also jetzt nicht diese, ja, diese Spaghetti-Beine gar nicht, sondern schon ordentliche Beine, dabei auch eine schmale Taille und auch einen breiten Lat. Also ich kann mir dann vorstellen, dass das sehr gut passt für die Classic, ne?
Ja, aber das sehe ich auch am meisten.
Ja, ja. Das muss man natürlich gucken, die ist ja auch sehr beliebt, muss man sagen, ne? Die Classic-Physik, ich weiß noch, dass die Wettkämpfe, da war ich, habe ich den mit einem Freund, den Tobias Herrmann, habe ich ja mitbetreut bei zwei Wettkämpfen und da waren der hat Mensphysik, ist in der Mensphysik gestartet und die Classic-Physik-Klassen, die waren unfassbar voll. Also ich habe mich auch manchmal gefragt, wie kann man da auch vernünftig so ein bisschen bewerten, ne? Also gefühlt waren das die vollsten Klassen, ne? Und einer sieht besser aus als der nächste. Also ne, das ist schon, ja, das ist einfach, es ist, glaube ich, auch eine sehr gehypte Klasse, ne? Mittlerweile Classic Physik und so ein bisschen wie die Wellness bei den Mädels, die immer mehr im Kommen ist, glaube ich. Das sind, glaube ich, so zwei
Klassen, wobei ich muss sagen,
die Beliebtheit gewinnen werden, ne?
Ja, ich gebe dir voll recht. Ich muss auch sagen, die Classic Physik ist halt viel erreichbarer für die meisten. Also ich könnte jetzt zum Beispiel nie 100 Kilo Shredded wiegen, egal was ich mache. Aber ich kann 75 bis 80 Kilo Shredded sein bei meiner Körpergröße von 1,70. Das ist realistisch und entspricht so auch, glaube ich, für den meisten Leuten so das Ideal, das Schönheitsideal. Früher war es die Mensphysik-Klasse, vor vielen Jahren, weiß ich noch, da gab es so viele Mensphysik-Athleten, die waren auch immer so voll, die Klassen. Jetzt ist halt, ja, jetzt ist mehr Classic geworden.
Total, ja. Ja, ich habe auch immer das Gefühl, dass es immer beliebter ist. Und ich meine, ich muss ja auch sagen, ich finde alle Bodybuilding-Klassen schön, weil ich den Prozess und die Arbeit dahinter so sehe. Aber so, ne, also diese Classic-Bodybuilder, die Open-Weight-Bodybuilder, ne, das ist ja einfach, wer ist der Größte, der Schwerste, der Härteste, ne?
Ja.
Und gefühlt quasi so breit wie hoch, so, ne? Also das sind ja, finde ich trotzdem ja total auch faszinierend anzusehen und so weiter. Aber ne, so im Alltag stelle ich mir das schon schwierig vor, auch in der Off-Season. Die sind ja unheimlich schwer einfach, ne? Also,
ja, das ist krass.
Die müssen ja unfassbar viel draufpacken und auch wieder runter, ja, ne, runterbekommen dann, damit die dann so, ne, die sind ja sehr, sehr prall auch tatsächlich, ne, die ist in der Classic nochmal ein bisschen anders. Da habe ich das Gefühl, es kommt doch nochmal auf die Linien auch so ein bisschen an in der Classic. Nicht
absolut.
Nicht nur, wer ist der Größte, der Schwerste, sondern schon so, ne, also wer hat die schönsten Proportionen auch irgendwo und wie ist die Muskelqualität, das ist dann nochmal ein bisschen anders, finde ich, ne, je feiner und der Muskel und voller der ist, eigentlich ist es nicht mehr dieses riesige, je schwerer, je besser, nicht unbedingt immer gefragt.
Ja, dadurch, dass man halt nicht so, dass man diese Gewichtslimit hat, kann man gar nicht so, ja, zum Beispiel eine breite Taille entwickeln, weil man so viel essen muss. Weil bei den dicken Jungs, sage ich immer, bei den Heavy Bodybuildern.
Bei den schweren Jungs.
Ja, bei den richtig schweren Jungs, ja, die müssen auch viel essen. Also ich habe bei mir einen, der wiegt 120 Kilo, aber lean, also wirklich, der hat nicht mehr als 10% Fett.
Wie viel ist der?
Der isst jetzt gerade 8000 am Tag.
Boah, das muss man auch mal schaffen, da ist man
ja echt einen halben Tag. Und der Magen ist halt ständig gefüllt, ne? Deswegen wird dann doch der Bauch irgendwann so ein bisschen runder. Und das ist halt das Gute, bei der Classic Physik hast du halt dieses Gewichtslimit. Deswegen muss da niemand sehen, der eine komplett verbaute Linie hat durch das viele Essen. Ja.
Ja, die haben aber natürlich auch zu kämpfen, ne? Also der Felix Lang ist jetzt auch in der Classic gestartet, hat da im NRW Cup den Overall sogar gemacht und der hat aber auch, also es war eine Punktlandung bei ihm mit dem Gewicht, ne? Das ist auch immer eine Zitterpartie. Das habe ich ja mitbekommen, wie viel Druck da auch eigentlich hinter immer steckt, dass man halt auch wirklich dann in seinem Limit bleibt, ne? Weil wenn man es nicht ausreizt, dann weiß man sowieso auch, dass man sich nicht so super platzieren wird. Aber das auch genau zu treffen, ne? Wenn man da drüber ist, da ist schon auch nicht Panik dann.
Ja, das glaube ich. Also ich weiß jetzt nicht, wie beim Olympia das ist, aber da war, glaube ich, auch ein oder zwei, ich glaube, wer war das, der Prion, irgendjemand war das, der in der Classic das Gewichtslimit nicht geschafft hatte.
Ja, erinnere ich mich auch dran. Ich habe mich den Namen auch gerade nicht ein, aber das war auch eine Tragödie, glaube ich, eine halbe, ne? Also das ist schon so.
Den haben sie dann noch starten lassen, aber es war halt, wahrscheinlich haben die zwei Augen zugedrückt, dass er noch starten durfte. Das war ein großer Name. Ich glaube, der Dino war das sogar. Bin mir nicht ganz sicher.
Aus Italien ist das der, ne?
Nee, das ist der Brasilianer.
Oder war es ein Brasilianer? Ah, doch.
Ja. Der den zweiten gemacht hat, ja.
Ja. Ja, sehr schön, ne? Das ist auch eine schöne Klasse, auf jeden Fall war super spannend. Olympia war echt wieder auch Wahnsinn, ne?
Mega.
Ja.
Hast du auch angeguckt, alles?
Ja, ich habe vor allem ja die Mädels natürlich verfolgt, ne?
Ja.
Also das ist ja einfach so.
Ich auch.
Das ist ja auch die Bikini-Klasse, ja, du bist ja auch. Also natürlich, ich glaube, du coachst trotzdem alle Klassen, aber vor allem hast du, glaube ich, sehr viele Bikini-Mädels, ne?
Ja, ich würde sagen.
Extrem erfolgreich, ne? Muss man auch
sagen. Ja, drei Viertel ist ein. Ja.
Ist ja die unheimliche Granate, ist ja unfassbar. Also müsst ihr alle mal euch anschauen auch. Nastja, wie findet man sie auf Instagram eigentlich?
Nastja.hrsv.
Ja, also sie ist, hat die Pokal gewonnen. Ich habe sie dann durch Walle verfolgt und habe schon, als ich sie in Budapest habe ich dazu im Video gesehen von ihr. Ich glaube, es ist auf deiner Seite auch das Video, ne? Wo der Kommentator mit drauf.
Ja,
das
ja, genau.
Ist unfassbar. Also der ist mal gesehen, das ist eine absolute Granate, eine Ausstrahlung und auch eine Linie, wunderschön. Und der Kommentator ist richtig auch ausgeflippt und hat
der ist komplett
gesagt,
ausgerastet.
This girl, all the shoulders, the glutes, the ten, she's a pro, hat er schon gesagt. Und da hat er auch recht mitgehabt. Ne? Ich habe eigentlich nur gewartet. Jedes Mal, ihr habt ja auch gar nicht aufgegeben mit das, ja. Jedes Mal, wenn ihr gestartet seid, habe ich immer gesagt, okay, jetzt kommt die Pro-Card und dann kam sie ja auch, ne? Magst du mal kurz berichten, wie das war?
Es war schon eine krasse Saison. Also sie hatte ja ihren Masterabschluss gemacht im September. Das heißt, wir mussten so ein bisschen strategisch, wir konnten halt nicht so richtig runter mit den Kalorien gehen oder durften auch nicht zu viel Cardio machen, weil sie musste ihre Masterarbeit ja schreiben. Und dann, wo sie es geschafft hat, gepackt hat, hatten wir, glaube ich, nochmal, ich glaube, 4 Wochen bis zum ersten regionalen Wettkampf. Da musste man halt richtig Gas geben. Das war dann schon heftig. Ich habe sie, glaube ich, am Ende, die letzten 7 Wochen hat sie, also 7 Wochen von der Prep hat sie 1000 Kalorien nur noch gegessen. Und jeden Tag Cardio, jeden Tag Stairmaster.
Wie viel Cardio hatte das ja?
Ich glaube, das war das Höchste, war 1 Stunde am Tag, Stairmaster, plus 15.000 Schritte. Das musste aber so sein, weil wir einfach die Zeit nicht mehr hatten. Also nicht, weil wir falsch geplant haben, sondern einfach, weil wegen der Masterarbeit. Masterabschluss und bei dem regionalen Wettkampf, da hat sie den 6. Platz gemacht.
Man muss also, auch sagen, zu die Zuhörer, dass das ja gar nicht unüblich ist für die Bikini-Klasse, ne? Also weder von der Kalorienzahl noch vom Cardio. Das ist jetzt, wenn man eine kleine Frau ist, wie viel soll man da essen, ne? Also da landet man sehr oft dann bei den Kalorien, ne? Das ist ja jetzt auch kein Health- and Fitness-Sport, sondern Leistungssport. Das ist jetzt durchaus nicht total ungewöhnlich.
Ja, das ist, wenn man es dann wieder so sagt, oh, ist aber ungesund. Ja, das ist halt Leistungssport. Und
total.
Das machst du halt jetzt nicht 6 Monate lang, das machst du halt für eine kürzere Phase. Ja, und beim ersten regionalen Wettkampf, da war das Feedback von einem der Judges, dass sie in der Wellness-Klasse gehört. Aber wir wussten natürlich, sie ist jetzt nicht fertig mit der Form, musste noch 3 Kilo runter. Und dann ging es weiter. Dann die Woche drauf war Ungarn. Da, wo dieses Video entstanden ist.
Aber gut, dass ihr euch nicht so nervös gemacht habt, ne, mit diesem Feedback, ne? Das ist halt, das heißt, du kennst sie sehr gut und sie kennt sich sehr gut und sie weiß, sie ist eigentlich symmetrisch und nicht unbedingt unten dominant. Wir Frauen lagern ja natürlich einfach die letzten Fettreserven noch im Blut-Hamstring-Teil in ein und dann sieht man vielleicht dann viel massiver aus, als man dann ist, wenn es nämlich weg ist, ne?
Sie hat auch so manchmal mir geschrieben, ja, schaffe ich das mit den Tie-Ins? Ich weiß nicht, ob ich das so genetisch schaffen kann. Ich so, doch.
Ich finde, das ist das Letzte, schaffen was verschwindet. Ne? Das ist das Allerletzte. Ja. Ne? Das ist bei mir auch so gewesen, das ist das Allerletzte. Da ist man schon obenrum Skelett und unten, dass es dann frei wird. Ne? Aber ja, sie hat ja auch sehr schöne, muss man ja auch sagen, sehr schöne so Tie-Ins, also so einen ganz schönen Ansatz. Ne? Und ich finde, man sieht ja auch, das ist auch einfach eine Genetik, die sie da mitbringt. Ne? Also haben die Pros ja auch alle, ne? Die relativ tiefen Tie-Ins, sodass der Glut sehr voll sein kann. Und das wollen die halt sehen, ne?
Ja, du willst einen vollen Glut haben und also bei ihr war es dann so, dass wir noch in Ungarn lief es dann gut. Sie hat das ein Pro-Quali. Da war auch dann einer der Head-Judges vom Olympia da, die Bikini auch judged beim Olympia, das ist die Becky. Und mit ihr haben wir dann geredet.
Becky Clausen.
Genau.
Die verfolge ich ja schon sehr lange auf Instagram. Ja. Ich finde es immer toll, was sie so auch noch so mitgibt. Mega. Für die Mädels und so und sehr sympathisch wirklich.
Sehr, sehr nette Frau. Ja, also
super,
ich
super.
Ja. In der Pause.
Tolles Vorbild auch, ne? Sie war selbst ja glaube ich, damals vor vielen Jahren Figurathletin. Da war die Figurklasse noch so wie die Bikini-Klasse, also viel, viel schmaler. Und sie ist aber so, wenn man auch sie bei Instagram so ein bisschen verfolgt, immer sehr viel wertvolle Tipps, ne? Sei es für Styling, was gewünscht ist. Und richtig toll. Also dann ist natürlich super, wenn ihr diesen Olympia-Coach, wenn ihr den da als Feedback-Coach habt, ne? Das ist natürlich Wahnsinn.
Ich musste ihr natürlich hinterherrennen, also wir hatten Pause. Dann ist sie auf. Ich mach's immer so, ich renne dann immer hinterher. Und dann habe ich geguckt, wo sie halt da ist. Und dann habe ich gesagt, hey Becky, können wir kurz drehen? Ja, einen Moment. Dann ist sie halt ein bisschen rumgelaufen, bin ich hinterher und dann haben wir halt dann geredet, ich habe ihr die Bilder gezeigt von meinen 2 Athletinnen und da hat sie mir das Feedback gegeben. Und anhand von ihrem Feedback, weil ich weiß, das ist einer der besten Judges in der Bikini-Klasse, in der NPC. Anhand von dem Feedback und auch von unserem Auge haben wir dann auch dementsprechend dann gearbeitet. Also bei der Nastja war das Feedback einfach trockener sein. Ja, und wussten wir, okay, wir müssen einfach trockener werden. Dann der nächste Wettkampf war ja Frankfurt. Das war ja der komplette Reinfall, weil der Head Judge dann nur noch nach Härte gewertet hat. Ist auch kein richtiger Bikini-Judge. Das muss man auch verstehen, bei der Olympia, da werden die Judges ausgetauscht. Also wenn die Frauenklassen kommen, werden andere Judges eingesetzt.
Ja.
Ja,
macht
da
ja
ist,
auch Sinn, ne?
Also macht Sinn, heißt, ja.
Die Männer, die werten einfach tatsächlich auch einfach anders, ne?
Ja, da ist der Steve Weinberger ist der Head Judge bei den Männern und die Sandy ist Head Judge bei den Frauen. Und das ist halt natürlich la Creme de la Creme. Und deswegen beim Frankfurt hatte Nastia nicht mehr Top 10 geschafft. Sie war aber nicht geknickt. Also das muss ich lassen. Also sie hat so ein starkes Mindset.
Ja, das war schon das Pro-Mindset eigentlich. Da muss
ja,
man
die hat das Pro-Mindset, weil das ist mir dann aufgefallen.
Das muss man
erstmal
schaffen, ne? Das muss man erstmal schaffen nach einem Feedback und wenn man sich vielleicht nicht platziert, ne? Und dann nicht aufzugeben. Und ganz ehrlich, ich sehe das, ja, ich verfolge auch so ein bisschen durch die Bank weg, auch internationale Bikini-Mädels. Und ich habe da jetzt auch in der Saison oft gesehen, dass zum Beispiel halt die Rukia Solak ist eine türkische Bikini-Pro, die ist auch
bei Olympia
jetzt gewesen. Und die ist total lieb. Die habe ich damals in Budapest, als ich gestartet bin, kennengelernt. Hat sie ihre erste Pro-Show gemacht, ist frisch Pro gewesen. Und ich habe die ganze Saison verfolgt und sie hat sich oftmals gar nicht platziert, ne? Drittes Call-Out und dann irgendwann eine Pro-Show gewonnen. Und das ist das Mindset, was die Nastia jetzt auch schon halt hatte, ne? Einfach weitermachen.
Ja, weitermachen und auch immer analysieren, rational analysieren, was, wie stand ich neben den anderen, wie waren die Bilder, wie war das Judging. Jetzt der Judge, der hat uns halt, wir haben dann später verstanden, dass der einfach nur nach Härte geguckt hat, da hat er nicht das Auge.
Ja.
Und das heißt, wir haben uns da nicht runterkriegen lassen, wussten, okay, wir müssen noch einen Ticken besser werden, ein paar Kleinigkeiten noch verbessern, man wird ja von Peak Week zu Peak Week ja noch besser, weil die Zusammenarbeit mit dem Athlet, man lernt dann den Körper besser kennen. Und dann in Rumänien, da hatten wir ein richtig gutes Gefühl, bevor wir hingeflogen sind. Rumänien ist eine riesige Show, ist, würde ich sagen, eines
war der... War das Musclefest, wart ihr da?
Genau,
Musclefest. Ja, das sieht auch so sehr schön aus immer, ne? Also von den Aufnahmen immer richtig, richtig toll, ne?
Es ist mega, es ist wirklich, wirklich schön. Also wenn man da die Möglichkeit hat, dort zu starten,
ja, ein cooles Erlebnis. Ist das, ne? Da ist auch echt die
Wasser
manchmal bei den Pros unterwegs, die sieht man ja, dann guckt man sich auch, glaube ich, gern an dann.
Absolut, ja. Also eine Mega-Show, eine Mega-Halle. Und da war wieder die Becky, der Head Judge. Und dann haben wir wieder uns Feedback geholt. Da hat die Nastia nämlich zwei Klassensiege geholt, in Novice und da gab es Novice Overall, genau. Und dann in ihrer Klasse C, da stand sie mit der Mara Caro, die kennst du wahrscheinlich auch. Mit der Mara stand sie dann die ganze Zeit Center Stage. Also sie war eigentlich Center Stage und wir dachten, na gut, nach dem Vorwahlen, naja, eigentlich müsste sie ja gewinnen. Und am Ende wurde es doch nur der zweite Platz, war so ein bisschen kurz enttäuscht, aber wandern, wie immer, wir sind dann rational, okay, Emotionen nach hinten stecken, jetzt gehen wir mal zum Headshot, holen uns ein Feedback ein. Die Becky wieder ganz nett, hat sich Zeit genommen, weil die sind auch den ganzen Tag dort am Judgen und haben auch immer die Faxen dicke.
Ne? Ja. So viele Leute, wie die sehen und meine Güte, dass man da überhaupt den Überblick hat und das alles gerecht bewertet, das macht sie, glaube ich, aber schon, dann nimmt sie sich schon den Anspruch auch, ne, und die Zeit.
Also wir haben auch bis zum Schluss gewartet, glaube ich, 10 Uhr abends.
Ja.
Becky hat sich dann die Zeit genommen, hat sich die Bilder angeguckt, gesagt, ja, es war ein Posing-Fehler am Ende. Ja, das war ein Posing-Fehler, weil wir in Ungarn war sie noch nicht so trocken. Und dann haben wir ein bisschen in den Backposen ein bisschen mehr gepusht mit der Hüfte, mehr ins Hohlkreuz.
Mhm.
Aber in Rumänien war sie sehr trocken, da war sie eigentlich fertig mit der Form. Sie war auch die härteste Athletin tatsächlich in ihrer Klasse. Und das war dann zu viel. Und dann haben wir halt im Backposing zu viel gepusht, die Schultern nicht in der richtigen Position.
So, dass es unsymmetrisch aussah, ne? Das denkt man ja auch oft als Mädel, je mehr Hintern, umso besser, aber es ist halt eben nicht so. Das geht ja um die Symmetrie, ne? Weil wenn die Schultern dann verschwinden, dann...
Das war halt das Einzige, was gefehlt hatte. Und dann hatten wir eigentlich Wien angepeilt, das war eigentlich geplant. Und Nastia hat so irgendwie aus Intuition mir dann gesagt, so, ich weiß nicht, weil ich glaube, wir sollten nach Alicante gehen. Und ich so, ja, ich habe irgendwie auch das Gefühl, lass uns nach Alicante fliegen. Ja, und Alicante war dann Emilio Martinez.
Habe ich auch verfolgt bei euch. Es war ganz süß, auch die Videos im Airbnb mit dem Hühnchen und so. Und trotzdem, also ich glaube, sie hat wahrscheinlich gar nichts mehr gegessen. Die wievielte Schote, es war immer gut gelaunt, da ihr in Wasser gekochtes Hühnchen gegessen mit ihrem Spinat oder was und Grünzeug da noch da war. Ja, sehr cool auf jeden Fall. Gute Entscheidung, dass ihr das spontan gemacht habt. Ne?
Das war die richtige Entscheidung. Ich weiß auch, am Donnerstag, wo wir hingeflogen sind, habe ich noch der Alison Testo geschrieben, weil ich bin mit ihr immer ein bisschen in Kontakt. Und habe Alison gesagt,
die eine absolute Granate ist, muss ich sagen. Also
bist du auch dort?
Ich bin Alison-Fan, sie ist so toll, ne? Ja.
Ja, sie ist auch eine ganz, ganz nette Person. Also wenn du mit ihr mal so redest, ist ganz, ganz sympathisch. Und da habe ich dann Alison gesagt, hey, bist du auch bei der Pro-Show dabei? Weil ich dachte, sie macht noch eine. Sagt sie, nee, diesmal nicht. Und so, ich ruhe mich aus für den Olympia. Also ja, wir fliegen jetzt wegen dem Pro-Quali. Und sie so, oh, aber Alicante, Pro-Card-Gewinn ist echt hart. Also sie hat mir dann auf Englisch geschrieben, ist rude. Ne? Es ist es ist wirklich hart, da zu gewinnen.
Und dann haben wir den Flugart gewonnen. Ich glaube, es sind viele Klassen auch da gewesen, ne? Sie hat sich da nicht durchgesetzt, ne?
Das waren, das ist egal, wo du startest. Weil welche Leute sagen immer so, ja, dann starte doch bei denen und dem Wettkampf, das sind nicht so starke Athleten da, das stimmt meistens gar nicht. Meistens ist immer, gibt's immer ein paar Granaten, an denen du vorbeigehen musst.
Definitiv. Also auf den internationalen Wettkämpfen, also das weiß man, also da guckt man nach rechts, da guckt man nach links, denkt sich, oh mein Gott, also das ist halt, die sehen alle aus, wunderschön, Formen, alles super, ne? Also einer besser als der nächste, ne? Und das sind ja auch Gesamtpaket-Kunstwerke, ne? Mit den Haaren, Make-up, allem drum und dran, Posing. Aber da hat sie sich halt durchgesetzt, ne? Man hat es aber auch gesehen. Sie hat so gestrahlt, auch irgendwie. Ich habe auch das Gefühl, dass wenn man die Procard dann hat, ne, die Mädels, die haben so eine, bevor die ihre Procard schon in der Hand haben, die haben da irgendwas irgendwie an sich, die strahlen so sehr, die machen das so gerne, die sind da so happy irgendwie schon. Und ich glaube, das, weil auf einem gewissen Niveau sehen alle Bombe aus, ne? Und das sind dann die kleinen Sachen, die einen, glaube ich, da einfach dann herausstechen lassen.
Ja, das ist es. Also man muss dieses Selbstbewusstsein haben. Ich weiß noch, am Tag vor der Show in Alicante, da saß ich am PC, habe da meine Check-ins gemacht, die Nastia war oben und hat mir dann runter was gesagt und gesagt, hey Walle, hey Coach, also wenn ich morgen dann Pro werde, wo gehen wir morgen essen? Also ist so, sie war so überzeugt, okay, ich werde jetzt morgen Pro. Ich so, ja, okay, also mein Kopf war so, okay, jetzt gehen wir doch erstmal die Pro-Card, weil das wird morgen eh hart. Und im Endeffekt stand es eben overall mit der Julia Garofalo, eine Italienerin, die war zweimal im Overall Zweite. Also in Rumänien wurde sie Zweite und die Show davor wurde sie Zweite, also sie war zweimal im Overall. Und wir wussten, okay, an die musst du erstmal vorbeikommen. Die war ja vor dir letztes Mal.
Ja.
Und die standen auch dann im Endeffekt im Overall nebeneinander. Und für mich war es jetzt, klar, du als Coach sagst immer, deine Athletin ist die Beste. Aber es war trotzdem, es war halt schwer zu sagen, wer von den beiden dann wirklich dann die Pro-Card holt. Und ich glaube auch für die Judges ist es manchmal so, dass die am liebsten zwei Pro-Cards geben würden.
Weil beide der sind. Head-Judge war, wer war da? War das Martinez oder Mas Ali?
Mas Ali war das, genau. Ja. Und ich muss sagen, Mas Ali hat ein verdammt gutes Auge für die Bikini-Klasse.
Ich glaube, der ist auch sehr streng, muss ich aber auch sagen, ne? Also der ist schon...
Ja, aber er guckt immer streng. Aber gerechtfertigt, wenn du mit ihm redest, aber auch, ne? Ist es ein sehr netter, also der hat auch bei der Pro-Show, also am Tag danach war ja die Pro-Show, und wir haben uns ja Feedback geholt und dann hat er der Nastia gesagt, naja, wo du reingelaufen bist, warst du sehr aufgeregt, stimmt's? Und du sagst, ja, ich war aufgeregt, das war ja mein Pro-Debüt gewesen. Und er sagt, ja, ich hab's gemerkt, ich habe dich deswegen am Anfang an die Seite gestellt und dich nicht in die Mitte gerufen und gewartet, bis du dich entspannst. Also der hatte sogar so ein Auge, dass er gemerkt hat, okay, Athlet XY ist angespannt, ich warte jetzt, bis die Person sich beruhigt und nimmt sie dann in die Mitte.
Das ist aber richtig toll. Mega. Tatsächlich, ne? Also so hätte ich ihn zum Beispiel jetzt nicht eingeschätzt, weil ich ihn schon auch von Interviews kenne, schon so sehr nüchtern, und das ist ja auch eine Erscheinung, wenn man den mal so ein bisschen googelt oder so, Mas Ali, das ist ja einfach ein oldschool Bodybuilder, ne? Aber Wahnsinn. Und sie hat sich ja, muss man ja auch sagen, sogar in der Pro-Show sehr gut geschlagen, ne?
Ja, also das, ich muss auch sagen, Jasmin, wenn du plötzlich am nächsten Tag bei einem Pro stehst, und das sind ja Olympia-Athleten auch dabei.
Und die sah gut aus anders. Zwischen denen, ja, ne, muss man auch sagen.
Also wir haben Backstage, haben uns so ein paar Leute angeguckt, dachte, oh, krass, wie sehen die aus? Also wie gemalt, wie gezeichnet. Und sie hat um 3 oder 4 Punkte nicht das Finale erreicht, was Hammer ist, wirklich.
Ja. Wie vielte ist sie da geworden in der Pro-Show?
Sechste ist sie geworden von 15 Teilnehmern.
Ja, Wahnsinn. Ja. Sehr, sehr cool.
War ein mega Erlebnis auf jeden Fall.
Ja, das glaube ich dir. Ist Nastia deine erste Pro?
Das ist meine erste Pro überhaupt. Und dann für mich natürlich, ich feiere ja die NPC. Wir wissen ja auch alle, dass die NPC der Verband ist schlechthin, was so Leistungsniveau anbelangt.
Ja, ich meine, bei der Olympia das gibt's ja eigentlich auch tatsächlich, ne? Es gibt da beim DBV schon internationale Wettkämpfe, aber nicht so. Und hast du auch Athletinnen, das wollte ich dich auch fragen, in anderen Verbänden oder bist du hauptsächlich bei der NPC?
Also ich betreue gerade 4 Pro-Athletinnen, alle in der Bikini-Klasse. Eine ist in der PNBA, das ist eine naturale Bodybuilding-Verein. Dann, also die Vivian, die ist da Pro. Dann habe ich die Flatlena, die in Thailand lebt, die ist bei der PCA Profi.
Ja, PCA ist in den UK ja sehr, sehr verbreitet, ne? Und auch ein großer, starker Verband dort, ne?
Das ist ein Verband, der sehr stark wächst, weil die auch sehr sehr viel Preisgelder geben. Das ist auch sehr interessant. Und sie wird jetzt aber auch zur NPC wechseln. Passt einfach, finde ich, besser rein. Dann, ich muss gerade überlegen, Nastia ist Pro. Oh, meine vierte Pro ist die Joanna. Die Joanna ist bei der IFBB Elite. Die macht jetzt dieses Jahr ihr Pro-Debüt bei der IFBB. Ja.
Wird sie da bleiben oder will sie auch einen Wechsel der Klasse machen?
Ich glaube, sie will schon dort bleiben, aber es hat schon mal ein bisschen angeteasert, dass sie vielleicht irgendwann mal sich überlegt, zur NPC zu wechseln. Ja.
Genau, für die Hörer, die sich da nicht so ganz in den Klassenverbänden auskennen, also die Kriterien sind auch schon ein bisschen anders, ne? Also ich glaube, beim DBFV ist es schon so, dass der Rücken wird ja auch gezeigt. Beim NPC sind da die Haare natürlich vor. Die haben schon auch so ein bisschen Fokus, finde ich, auf Rücken und Quads. Und ich habe auch immer das Gefühl, vielleicht korrigiere mich, wenn ich da richtig oder falsch bin, dass die nicht ganz so lean sind wie bei der NPC. Weil bei der NPC ist nochmal eine andere Härte gewünscht, ist aber auch eine Muskelfülle. Ne? Da sind Schultern super wichtig und ein richtig voller Glut. Und ehrlich gesagt, wenn man das beides nicht hat, dann tut man sich da auch, glaube ich, sehr, sehr schwer, muss man sagen. Ne?
Ja, also bei der IFBB Elite, von vorne sind die schon sehr hart, Beine und Bauch und Schultern, Rücken. Aber da, wo es so ein bisschen vielleicht Unterschiede gibt, ist im Blut-Helm-Teil. Da ist die NPC härter. Wir hatten auch, bei der Pro-Show war im Backstage, war zum Beispiel die Ivy Eskander da, die ja eigentlich die stärkste Bikini-Athletin ist in Europa.
Ja, die hat ja fast alle Shows auch gewonnen, muss man auch sagen. Ich glaube, die hat, glaube ich, 3 oder 4 Pro-Shows, meine ich, gewonnen, ne?
Ja, die hat alles abgeräumt, die hat auch in Alicante abgeräumt und wo sie sich aufgewärmt hatte Backstage, da hat sie so ein bisschen ADLs gemacht mit einem Band, mit einem Resistance-Band. Da habe ich halt so nass gesagt, guck mal, schau mal ihren Po an. Du hast
die hat jetzt gigantisch dahinter.
die hatte Querstreifen. Also mich hat beeindruckt, die hatte wirklich papierdünne Haut auch am Po.
Ja. Ja, die hat aber auch, finde ich, so einen sehr bubbly Look, so ein bisschen eigentlich auch wie jetzt unsere neue Miss Olympia, die ja auch schon so sehr weiblich und kurvig ist, ne? Die sind zwar hart, aber dabei sehr, quasi die Muskulatur gefühlt sehr voll, ne?
Also ja,
die
sind, sehr, sehr voll.
Also die gar nicht mehr so dieses, ich fand ja die zum Beispiel die Isa Piccini, die war ja sehr, also die Taille, die war ja nicht existent und auch die Rippen sah man ja sehr, sehr deutlich. Und dieses Extreme ist so ein bisschen weggedriftet, finde ich, von diesem Look von Isa Piccini jetzt so ein bisschen mehr zu diesem Jennifer Dury war ja auch so ein bisschen bubbly, ne, dass die Muskelbäuche sehr, sehr voll sind, nicht gestreift, aber trotzdem natürlich, die haben ja überall, also die Muskelansätze, finde ich, die sagen zwar immer kein Shoulder-Capping, aber die, ganz ehrlich, die haben alle Shoulder-Capping, die Mädels. Also mir würde jetzt niemand einfallen, der kein Shoulder-Capping hat, aber natürlich hast du keine Streifen in der Muskulatur normalerweise, ne, aber wenn man im Hintern da schon Streifen hat, das ist schon echt also, eine Leistung als Mädel.
Was ich verstanden habe, also wo ich die live gesehen habe, die Ivy zum Beispiel auch, die ist so lean, die ist eigentlich, wenn du sie so live siehst, sagst du, das ist viel zu trocken. Aber die stellt sich auf die Bühne hin und die stellt sich wirklich nur hin. Also sie spannt nichts an.
Die wahrscheinlich ist sie auch nicht geladen, ne? Könnte ich mir vorstellen.
Das weiß ich nicht.
Weil sie so viel Muskulatur hat.
Ich habe mit ihrem Mann gesprochen und hat mir halt nur ihr Gewicht, aber ich gefragt hatte, also ich frage immer so, wie groß bist du, was wiegst du?
Aber ich glaube, Ivy ist sehr klein, oder? Bin ich da richtig?
Sehr klein.
Die sieht die schon aus wie 1,55 fast, oder? Also 1,60.
Genau, sie ist 1,55 und hatte 47 Kilo, also.
Wahnsinn. Und wie groß ist Nastja eigentlich?
1,60. Und hatte auf der Entwässert hatte sie 50,3 in Alicante.
Ja, das ist, aber ich glaube, so fast die beste Größe bei den Bikini-Mädels, die sind ja schon auch eher klein, muss man auch sagen, ne? So, ich glaube, die.
Ja, wobei.
Also um die 1,65, so meistens so die Größe, ne?
Ja, die haben halt dann, die kleineren Athleten, wenn sie dazu eine schmale Taille haben, ist nämlich immer wichtig, dann haben sie halt mehr diese runde volle Muskel. Während jetzt zum Beispiel eine Großathletin wie Laurie Chapardos oder Janet Layuk, die sind halt über 1,70 groß, die müssen halt viel mehr aufbauen.
Ja.
Damit sie diesen gleichen Look erreichen, ähnlich wie bei den Männern. Und da würde ich schon sagen, also auf der einen Seite ist es natürlich manchmal ein Vorteil, wenn man ein bisschen größer ist, dann fällt man mehr auf, aber du musst halt die Muskelmasse dann bringen.
Total, ja. Das ist auch nochmal ein anderer Look, finde ich. Auch die Officially Court, die hast du ja auch so ein bisschen gesehen, die hat ja auch eine Pro-Show gewonnen.
3 Pro-Shows.
3 sogar, Wahnsinn, ne? Die ist ja auch sehr groß, ne? Die ist ja fast 1,80. Das ist,
die ist riesig, ja.
Die ist wirklich riesengroß. Die stand mit mir in Budapest bei den Novice auf der Bühne. Da kannst du dir vorstellen, wie man geguckt hat. Also ich habe gedacht, also
ne, das Pferd. Ist
also unfassbar riesig. Und dann aber sieht sie auch trotzdem aus wie eine Elfe. Ne? Aber dann, ja, es war eine witzige Show eigentlich in dem Moment. Und ja, dann die hat natürlich ganz viel vorher bei der IFBB-Shows gemacht. Aber sie ist halt unfassbar groß einfach. Aber hat auch trotzdem sehr, sehr viel Muskulatur. Ne? Ja, ich glaube, im Endeffekt eigentlich ist es in Anführungsstrichen egal für die Bikini-Klasse, wie groß man ist, wenn die Proportionen stimmen, ne? Du brauchst halt trotzdem eine Schulter, Hüfte, das muss ein Ratio sein und die Taille muss einfach schmal sein.
Dieses Wort ist die ganze Zeit gefallen nach der Olympia, Balance.
Ja.
viele haben dann gesagt, Balance. Also es geht darum, eine gute Symmetrie zu haben, die Proportionen müssen passen. Es geht nicht nur darum, wer hat den größten Po und wer ist definiert und wer die kleinste Taille.
Ich glaube, deswegen wurde Allison auch immer wieder abgewertet, ne? Weil sie ja, die hat ja einen unfassbaren, gigantischen Glut und ich glaube, das aber nicht unbedingt immer dann zum Vorteil war, ne? Weil man dann gesagt hat, sie ist zu hart und das ist dann doch nicht unbedingt so ausgeglichen, ne?
Ich bin mal gespannt, die Allison, die werde ich jetzt in einem Monat persönlich treffen. Die kommt hier zu Besuch wegen Posing-Seminar. Und da will ich mal mit ihr ein bisschen reden. Mal gucken, was sie da ja, erzählt. Weil sie hat mir auch beim ersten Olympia dann erzählt, so Backstage, wen sie so gesehen hat und wie sie die Leute fand. Und zum Beispiel, wo Jennifer Dory gewonnen hat vorletztes Jahr, hat sie mir gesagt, die war Backstage, war die soft.
Das glaube ich
in,
dir.
In ihren Augen. Ja. Ja, was ja. Sie auch, glaube ich, schon, wenn man es vergleicht, war sie schon ein bisschen soft.
Ja,
aber sie hat gewonnen, weil sie einfach die Balance gehabt hat. Und das ist halt immer so eine Sache. Dann gehst du zu
den Pro-Qualis. Ich glaube, die wollten aber auch von dem ganz Harten weg, ne?
Ja, das glaube ich auch. Also gehst du in Pro-Qualis. Ich hatte jetzt Pro-Qualis erlebt, wo extrem harte Athletinnen gewonnen hatten. Aber das war sogar die Ungarn-Show, wo Becky Head Judge war. Wo ich
Wer dachte, hat da dachte, gewonnen?
Da, ich kenne die Athletin nicht, aber sie war extrem hart. Und alle, die im Overall waren, waren alle sehr, sehr hart. Und die Sache ist aber, man darf nämlich nicht davon ausgehen und sagen, ah, schau mal, in der Bikini-Klasse musst du, um Pro zu werden, super, super, super trocken mit Querstreifen sein. Nein, das war halt bei der Show halt so, weil es waren viele harte Athleten da. Da müssen halt, was müssen die Judges machen? Die können halt nur die vergleichen miteinander.
Total, dann gewinnt halt auch ein harter.
Ja. Ja, so ist es, so ne? So sieht's aus. Ja, und deswegen.
Wobei ich auch mal gehört habe, dass halt, wenn quasi entweder ganz viele zu weich sind oder wie viele zu hart, wird dann trotzdem immer noch der Härtere doch gewinnt. Ne? Also auch wenn das dann nicht unbedingt dem Kriterium entspricht, es ist dann trotzdem immer so, dass es dann noch näher dran ist. Und ich glaube auch, dass, also mal gucken, wie das jetzt sich alles entwickelt, aber ich glaube, dieser Sprung von den Amateuren zu den Pros, bei den Amateuren wird ja teilweise Mädels auch oft gesagt, hey, du hast zu viel Muskulatur oder du bist zu muskulös, zu trocken, aber wenn die dann den Sprung geschafft haben in die Pro League, dann wird oft gesagt, da brauchst du noch mehr, ne? Also da ist halt einfach auch der Unterschied. Aber das sieht man halt einfach. Wenn man neben den Amateuren steht, dann muss da teilweise auch gar nicht so viel Fleisch da sein. Aber neben den Profis, die dann alle wirklich sehr lange trainieren, schon austrainiert sind, muss da oftmals noch was drauf, ne? Mal sehen. Also das ist ja auch spannend.
Es ist ja auch nicht nur die Muskelmasse, sondern auch die Muskelreife, wie man so gerne sagt, oder die Muskeldichte. Zum Beispiel, wenn sich jemand in der Frontpose hinstellt und du siehst ganz leichte Konturen in den Quads, aber immer noch schöne Konturen, also jetzt nicht Querstreifen oder nicht zu viel Härte. Das kommt über die Jahre Training. Ist auch ein bisschen Genetik natürlich, wie deine Haut, auch zum Beispiel, ob du eine dicke Haut hast, eine dünne Haut. Aber es kommt auch über die Jahre Training. Deswegen ist auch so in der Bikini-Klasse kannst du lange Zeit sehr, sehr erfolgreich sein. Also du musst jetzt nicht, wenn du jetzt 30 Jahre alt bist, oh, ist es vorbei, jetzt bin ich über mein Zenit, sondern du kannst mit bis zu 40 kannst immer noch ganz, ganz vorne mitmachen.
Das glaube ich auch. Du, die Angelina Teixeira, die war ja auch Anfang 30, 33 oder so, da war sie ja noch richtig, also ganz, ganz vorne mit dabei, ne? Du bist jetzt Mutter geworden, aber, und ich meine auch Janet Leyung ist ja auch, ich glaube 34 sogar, ne? Also
Ich glaube auch.
Also und die Jüngste, die Biscaya zum Beispiel, die Portugiesin, die jetzt auch, glaube ich, aufgehört hat, Brasilianerin war es, aber die war, glaube ich, 19 oder so, ne? Aber das ist halt einfach nicht unbedingt, das ist nicht unbedingt so, dass man dann ab 30, dass es dann vorbei ist, ne? Ich glaube sogar, dass manchmal auch die Muskulatur und die Genetik, die man hat, teilweise dann, wenn die gut austrainiert ist, dann spielt es gar nicht so die Rolle, ne? Wie alt man jetzt ist, ob man jetzt 22 ist oder 28, ne? Weil wie du sagst, wenn man die Linie hat und ich meine, das ist dann tatsächlich leider doch so, wenn man eine schmale Taille mitbringt und eine gute Knochenstruktur, wie zum Beispiel Nastja hat das ja, sieht ja sogar ein Blinder, dann kann man da sehr, sehr weit kommen, ne? Und dann auch
im Endeffekt ist so ein bisschen egal,
aber auch lange, glaube ich auch, ne? Dass sie auch lange Wettkämpfe machen wird, ne?
Also ich finde auch Nastja ist ein gutes Beispiel, weil ich habe auch letztes oder Anfang des Jahres, ich habe ein paar Pro-Qualis besucht, da war auch Tyler Mannion, der Head Judge, der hat dann mega auf Glutes geguckt, ne? Also der hat sich die Frontpose ein bisschen angeguckt, hat die Leute gedreht, okay, wer den stärksten Glut hatte, der war halt vorne. Und dann dachte ich so damals so, das war jetzt im Sommer, in Rom bei den Pro-Qualis, dachte ich, okay, krass, also die gucken wirklich zu 90% auf den Hintern. Das war so mein Eindruck damals. Und jetzt durch die Herbstsaison habe ich dann gesehen, nein, es gewinnen auch sehr viele, die vorne extrem stark sind und von hinten vielleicht nicht die allerstärksten, aber gut genug sind. Und das ist vielleicht auch eine, so eine kleine, vielleicht auch für die, die jetzt zuhören und sagen, ich möchte auch in PC starten, aber meine Glutes sind nicht so gut. Es geht nicht nur um die Glutes.
Das
Natürlich
ist
sind
das
die wichtig,
Gesamtpaket,
aber
ne? Ja,
Gesamtpaket zählt,
total.
ja. Wie du dich präsentierst, dein
Und das
Styling,
Posing ist auch super
alles,
wichtig. Und
ja.
das ist ja auch eine der Riesenstärken, glaube ich, zum Beispiel, die auch Nastja hat. Und alleine, wenn du dich richtig vernünftig in eine vernünftige Frontpose hinstellst, und die ist ja echt schmerzhaft, ne? Die ist ja, also wenn man richtig in der Frontpose steht, ne, dreht man ja komplett die Schultern nach vorne, den Hintern zur Seite und dann einmal so in der Mitte wie so eine Spirelli-Nudel, so, ne? Also einmal
Ja,
und dann noch das
das tut weh.
Vakuum halten, dann das Bein seitlich, aber den Fuß nach vorne, ne? Also das ist, und wenn man das 1A macht, wie Nastja zum Beispiel, eine ganz starke Frontpose hat, ne? Und dann vielleicht sogar so ein ganz bisschen noch den Lat rausbringt, dann sieht die Taille ja noch mal schmaler aus. Das ist, glaube ich, viel wert. Und ja, und das Gesamtpaket, ne? Haare, Make-up, Bikinifarbe, Präsentation, Ausstrahlung. Man muss sich wohlfühlen auf der Bühne, man muss Spaß haben. Ich glaube, dass man da schon viel reißen kann. Aber ich glaube, wahrscheinlich ist es auch deswegen eine Division, die dir gut gefällt, weil die halt so viele Aspekte hat, ne, die eigentlich einfach gut
Ja,
sein müssen, ne?
du hast gesagt, das ist der Grund, wieso ich die Bikini-Klasse so liebe
Ist
oder
halt
lieben
spannend,
gelernt
ne?
habe. Ja, weil es geht nicht nur darum, wer den meisten Muskeln hat oder definierter ist, sondern es geht darum, den richtigen Look und die richtige Gesamterscheinung zu bringen. Und das ist ganz viel Arbeit, was dazu gehört. Und das sieht auch bei jedem Athleten, also für jeden Athleten ist auch der richtige Look auch anders. Als
Total,
Beispiel, ich habe
ja.
Athleten, die mit 12% KFA ungefähr. Also wenn ich einen Kaliber messe, ist der ungefähre Wert, ist ja nie genau. Da sehen die genau richtig aus. Aber der nächste Athlet muss auf 8% runter. Ich habe ja zum Beispiel eine Athletin, die hat so eine dicke Haut, bei der muss ich, der musste ich letztes Mal unter 8% gehen, dass sie den Look hatte für die Bikini-Klasse. Und das ist ja auch so ein Ding, ne, sieht bei jedem anders aus, der richtige Look.
Total. Und
Also
als Frau ist
es,
das schon
ja.
brutal, ne, muss man auch sagen. Mit so,
Ja.
das ist schon bei den Männern okay, aber ne, bei als Frau ist es schon auch, also am Ende ist einem einfach
Heftig.
dauerkalt, das ist einfach so, ne? Das ist schon so, das kommt einfach dann, ist ja auch nur ein kurzer Look, ne? Ist ja nicht, das macht man ja nicht die ganze Zeit, ne? Das ist dann
Nein,
für die
das kann man nicht
Wettkampfsaison und dann geht es
anhalten.
wieder weiter hoch mit dem Gewicht.
Ich sage immer so, 5 oder 6 Wochen kannst du so eine Topform halten, maximal, wenn du erfahren bist. Aber dann geht es meistens bergab. Ich habe auch mit Nastja so gemacht, wir hatten die Topform eigentlich schon in Rumänien. Da war sie auch schon die härteste Athletin
Wie viele
tatsächlich.
Wettkämpfe habt ihr gemacht die Saison?
Das waren fünf Wettkämpfe. Und ich habe aber dann mit ihr schon eine Reverse-Diät gemacht. Also wo die Form da war, die Härte da war und die Becky uns in Rumänien gesagt hat, ja, die Form ist genau richtig, bitte nicht abnehmen.
Hast du
Da
die
haben wir...
Kalorien hoch, ne?
Ja, wir haben die Kalorien erhöht und Cardio runter und das war genau. Sonst hätte sie die Form nicht halten können.
Muss man sich auch trauen. Das
Ja.
kann man nur als erfahrener, guter Coach machen, ne? Also, ja.
Da muss auch der Athlet das Vertrauen haben, dass es
Ja. Auf
klappt.
einmal da mehr essen und dann, das ist schon eine Kopfsache. Da ist dann viel Vertrauen wichtig auf jeden Fall, ne?
Da machst du aber auch in der Zeit, machst du alle 2, 3 Tage Form-Updates.
Ja, glaube ich dir.
Also, da kann nichts schief gehen eigentlich.
Und das war eure erste Saison zusammen gewesen mit Nastja oder?
Genau, wir hatten eigentlich nicht mal eine Offseason zusammen. Sie kam zu mir im April, im Mai haben wir die Prep gestartet, also wir hatten einen Monat auf Verhalt. Dann ging es los. Und ich weiß auch, ich habe damals, wo ich in Rom war, bei den Wettkämpfen mit meinen Athleten, da habe ich ihr damals dann getextet auf WhatsApp gesagt, hey, mit deiner Linie, wenn wir dich in die richtigen Form bekommen, dann bist du Pro. Das habe ich ihr damals geschrieben.
Ja.
Und das hat sich dann sich abgespeichert, das ist mir dann geschickt, wo sie dann Pro geworden ist. Ich
Da
sage,
warst
guck
du noch nicht
mal,
ihr Trainer?
doch, doch, da waren wir
Ach so,
schon, da
ja,
haben wir schon die
da
Prep
wart ihr
gestanden,
schon.
da habe ich halt gesehen, hey, da war auch übrigens eine, die sehr ähnliche Struktur hatte wie sie, die war nur nicht in Topform und die ist mir voll aufgefallen, ich so, boah, die sieht echt ähnlich aus wie Nastia, ist halt noch nicht hart, ist trotzdem Dritte geworden und das war, glaube ich, die härteste Pro-Quali, die ich erlebt hatte bis jetzt in der Bikini-Klasse, da waren wirklich 20 bis 30 Athletinnen pro Klasse.
Wahnsinn, ne?
Das war so krass, dass der Tyler Mannion, der Head Judge, also gesagt hat im Mikrofon, das ist sehr schwierig zu bewerten heute. Also war
Ja.
wirklich heftig, das Level. Also
Und
wenn
man muss ja
einer,
auch überlegen, wie kurz man auf der Bühne ist, ne?
ja, also es ist wirklich
Also,
krass.
das ist, dass man da überhaupt einen Eindruck macht und auffällt, das ist einfach nicht easy, ne? Also, es ist echt schwierig.
Ganz, ganz schwierig. Und du musst halt positiv auffallen. Auch dein Posing, deine Ausstrahlung, vielleicht auch das Bikini, weil viele tragen blau. Vielleicht versuch was anderes mal aus. Vielleicht so wie die Maureen, also jetzt sollte jetzt nicht jeder pink tragen, aber Maureen kann halt pink tragen, es passt zu ihr.
Ja, hat mich auch gewundert, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit diesem pinken Bikini.
Fand
Aber
ich
ich fand
cool.
auch die Olympia, ich fand, das war die bunteste. Auch Ashley Kulthorse, da kam wieder in grün. Und also, ne, das waren ja Türkis hier, die mag ich auch sehr, ne? Daraja Hill war ja wieder in ihrem Knalltürkis da und so. Also ich glaube, die Top Ten, die waren einfach komplett bunt. Das fand ich aber auch ganz schön. Ja,
ja, gab es auch welche mit schwarzen Bikini, fand ich auch ganz cool.
Ja, ich glaube, einmal war es ja auch so, dass in einer Olympia einfach alle blau hatten, ne? Blau oder dieses Blau-Lila. Ich meine, die sahen ja alle gleich aus eigentlich, ne? Und,
ja, das sollte man vielleicht mal sich überlegen als Athlet, was passt zu mir und wo fühle ich mich wohl und vielleicht nicht immer blau.
Total. Und auch ein bisschen Mut, was ist was anderem, ne? Also da gibt es ja auch jetzt auch ein paar Mädels mit Lockenköpfen und müssen nicht alle immer diese langen, langen, glatten, leicht gelockten Haare haben, sondern einfach was zu einem passt, was den Typ unterstreicht, ne? Also Nastja hat ja, glaube ich, Lila immer an, ne?
Genau, sie hatte Lila an, passt zu ihr. Ja, passt auch so leuchten, zu ihrem Auftreten. Ne? Ja, ja,
ja.
Wenn du so ein feuriges Auftreten hast, dann passt vielleicht auch so eine feurige Farbe ein bisschen mehr.
Total, ja. Ich kann mir sie gar nicht in Blau vorstellen.
Nee, ich auch nicht.
Also wenn ich jetzt so überlege, das könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ne? Aber Rot könnte ich mir auch vorstellen. Wäre bestimmt
Rot auch würde auch passen, ja. Rot würde auch, denke ich,
sehr gut. Ich glaube, man muss es ein bisschen ausprobieren, auch sich ein bisschen selbst ausprobieren und aber das ist ja auch wieder ganz schön. Man kann sich einfach immer optimieren, ne? Und immer wieder so ein bisschen auch in der Bikini-Klasse neu erfinden, so, ne? Also wenn man einfach eine schwarze Posing-Buchse anhat in der Classic, kann man nicht viel machen. Aber bei den Bikini-Videos ist einfach nochmal was anderes. Auch mit dem Schmuck und allem drum und dran, ne? Das ist eigentlich ganz cool.
Das ist so krass. Das ist, so viel gehört dazu. Und auch die Farbe muss genau richtig sein.
Habt ihr die Farbe selber gemacht eigentlich?
Wir haben immer die Farbe selber gemacht. Immer nach dem gleichen System. Weil wir wussten, okay, sie braucht genau eine Flasche. Wir wussten immer, wenn die Flasche leer ist, dann war die Farbe genauso, wie sie sein sollte.
Was ja viel ist, muss man sagen, ne? Eine Flasche ist schon ordentlich was, ne?
Also meistens haben wir, glaube ich, am Tag davor 2 Schichten aufgetragen und am nächsten Tag, glaube ich, war es nochmal 1,5. Also eine leicht und eine ganze.
Ja.
Und
das aber das spart viel Stress, glaube ich, ne? Also ich weiß noch, dass ich bei meinem Wettkampf, da wurde ich angesprüht von einer Tanning Company. Mhm. Und man muss halt, ne, man kriegt eine bestimmte Zeit, da muss man da hin und dann sieht man aus wie so ein Schlumpf in diesen Schlafanzug-Sachen und so, darf kein Make-up tragen. Man hat auch was so irgendwie, aber ich glaube, wenn man so ein bisschen Sachen auslagern kann, vielleicht sogar das Make-up selber machen kann, das spart nochmal viel Stress, ne? Weil teilweise kriegt man dann Make-up-Termin um 5 Uhr oder um 4 Uhr und wenn man dann die ganze Zeit vielleicht nichts trinkt oder so, ist das auch gar nicht so easy, ne? Ich glaube, je mehr man da machen kann und es auch einfach entspannter dann in dem Moment.
Ja, absolut. Also da so viel Routine wie möglich reinbekommen und so wenig Stress wie möglich, das ist das A und O. Wir haben ja auch Pons-Athleten, die dann sich stylen lassen von meiner Frau oder sich dort stylen lassen vor Ort. Man muss halt dann wissen, zu wem man geht. Also weißt du, bei den Pro-Tennis ist es auch so manchmal, ist die Farbe voll off. Also es kann auch sein, dass du zu hell bist zum Beispiel. Und da muss man ein bisschen Erfahrung mitbringen. Also deswegen muss man halt seinen Stil finden, wegen der Farbe, wegen dem Styling. Aber total. Da braucht man einfach Erfahrung. Also je öfter man startet, umso besser wird man dann auch darin.
Ja. Das glaube ich auch, ja. Das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt, ne? Genau. Ja, jetzt haben wir ganz viel geredet schon über ganz viel Bikini-Prep und Dinge. Wir haben noch so ein paar Fragen bekommen. Ich weiß gar nicht, ob wir es schaffen oder ob wir es einfach noch
mal eine
zweite Auslage. Aber genau, eine der Fragen war einmal so ein bisschen, welche Tipps würdest du jemandem geben, der zum ersten Mal auf die Bühne geht?
Starte rechtzeitig mit einem Coach. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich selber Coach bin, sondern weil es wirklich gut ist, dass man auch schon in der Off-Season, Improvement-Season, da schon jemanden hat, mit dem man dann die richtige Ausgangsposition erreicht für die Prep. Zum Beispiel den Stoffwechsel zu pushen, hormonell alles zu regeln, genügend Muskeln aufzubauen, gute Routinen reinzubekommen als Athlet, dass dann auch die Vorbereitung viel angenehmer ist. Weil wenn ich jetzt erst in der Vorbereitung anfange, mich wie ein Athlet zu ernähren und zu trainieren und so weiter, dann funktioniert es meistens nicht so gut. Also auf jeden Fall sich professionelle Hilfe holen, wenn es die erste Saison ist, dann mit der Zeit lernt man ja immer mehr dazu, braucht vielleicht nicht mehr ganz so viel Unterstützung, aber hol dir einen guten Posing-Coach, hol dir einen gescheiten Coach für die Wettkampfvorbereitung und auch schon in der Off-Season. Und der Coach wird dir sagen, was du tun hast. Ne? Der wird dir dann sagen, okay, hier musst du dich anmelden und da musst du so und so viel Gewicht haben, damit du dann optimal in Form kommst. Also das wird der erste Tipp, den ich gebe, ja.
Total. Ich finde es super wichtig, auch was du gesagt hast mit dem Posing. Das ist so wichtig. Also wenn man sich nicht vernünftig präsentieren kann und man ist einfach aufgeregt auf der Bühne, dann das ist einfach ein Riesending. Man kann gar nicht, finde ich, früh genug anfangen. Ich finde, man sollte sogar eine Off-Season anfangen mit dem Posing. Ja, ne?
Absolut.
Ja, auf jeden Fall.
Also wenn meine Athleten zu mir kommen, das Erste, was ich sage, ist hier Kontakt von Nastja. Ja. Oder hier Kontakt von der Amy, die macht sehr viel IFBB.
Total. Ja.
In Off-Season, leg los. Jetzt hast du Energie. In der Prep, am Ende. Ich merke es gerade auch, ich bin jetzt gerade in den letzten 8 Wochen der Vorbereitung. Ich mache gerade mein Posing-Training mit meinem Posing-Coach, mit Stefan. Aber du merkst, es wird immer schwieriger. Du wirst immer müder und müder und irgendwann macht es einfach nicht mehr so viel Spaß. Deswegen am besten starten wir eigentlich schon in der Offseason damit, mit dem Posing-Training.
Auf jeden Fall. Super, super wichtig. Sehr cool. Walle, wenn man dich finden möchte, wie kann man dich dann gut erreichen? Wie kann man dich finden? Magst du einmal so ein bisschen deine Kontaktdaten auch so weitergeben?
Also aktuell tatsächlich ist das Beste, man schreibt mir auf Instagram, der Prep Coach, also der unterstrich Prep unterstrich Coach. Wir sind gerade dabei, eine neue Homepage zu erstellen. Die wird dann team-improvefitness.com heißen. Das wird in den nächsten Monaten dann fertig sein. Da wird es dann auch, ja, da ist auch die Möglichkeit bei uns, einen Termin zu buchen. Entweder, weil man vielleicht über ein Thema sprechen möchte, also praktisch ein Gespräch führen möchte über ein Thema, oder man möchte vielleicht Coaching anfragen, möchte sich da in Kontakt setzen mit den Coaches, und da kann man auch das Posing dann buchen. Also am besten über Instagram kann man mich kontaktieren.
Ja, cool, weil das sehr, hat mich sehr gefreut, mit dir heute über die Bikini-Klasse so ein bisschen zu reden. Wir haben noch ganz viel eigentlich Punkte, vielleicht müssen wir nochmal uns verabreden.
Gerne, sehr gerne. Wenn die Zuhörer und, mich nochmal haben wollen, dann... Ja. Gerne.
Bestimmt, ja. Und genau, bald hört wir auf jeden Fall auch was von Nastja und nochmal so ein bisschen ihren Weg zur Procard. Genau, ganz spannend auf jeden Fall. Und dann bis ganz bald.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ciao.